Das ist eine der mutigsten Dinge, wenn man als Christ sehen kann, wie jemand anders aus der Finsternis ins Licht kommt, ein altes Leben beendet, ein neues Leben mit Gott beginnt und die Sünde vergeben bekommt. Schlag bitte auf zu Epheser Kapitel 2, passend dazu. Bis vor vielleicht einigen Jahrzehnten, genaue Zeit weiß ich nicht, wo man das dann abgeschafft hat, aber gab es in einigen Sanatorien einen Test, um für Menschen mit geistigen Einschränkungen, um sie zu testen, um zu sehen, ob sie in der Lage sind, sozusagen wieder selbstständig sich in der Gesellschaft zu bewegen. Und das sind so diese kruden Tests aus den 60er Jahren, die man sich überlegt hat und heute nicht mehr so machen wird. Nichtsdestotrotz haben sie diese Tests durchgeführt und der Test bestand darin, dass eine Person, die dort einige Zeit im Sanatorium war zur Heilung, in einen Raum geführt wurde und die Aufgabe bekam, den Boden aufzuwischen. Das Problem war, dass es auf dem Boden Wasser gab und sich verteilte und bei genauem Hinsehen das Wasser aus einem Waschbecken überlief und dieses Waschbecken lief über, weil dort ein Wasserhahn war, der aufgedreht war und in dem Waschbecken ein Stöpsel ist. Und weil da jetzt ein Stöpsel drin ist, läuft das Waschbecken über, das Wasser läuft raus und die Person bekommt die Aufgabe, das Wasser aufzuwischen. Und manche Menschen entscheiden sich dann, das zu tun, nämlich das Wasser aufzuwischen und mit dem Lappen da zu wischen und zu wischen und zu wischen und immer wieder auszubringen und wieder aufzuwischen. Und wenn man die Person nur das gemacht hat, hat man gesagt, okay, sie hat noch irgendwelche Einschränkungen hier. Wir können sie noch nicht so ganz in die Freiheit entlassen, weil das eigentliche Problem war ja, was dann doch einige Menschen auch machen, in der Situation, dass sie sagen, Moment mal, wo kommt denn das ganze Wasser her? Okay, möglicherweise ist es sinnvoll, den Wasserhahn zuzudrehen. Dann kommt nämlich kein Wasser mehr nach. Möglicherweise sinnvoll, auch wenn ich den Wasserhahn nicht ganz zugedreht bekomme, den Stöpsel aus dem Waschbecken zu ziehen. Dann läuft nicht ständig alles über und über und über. Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine Thesen in Wittenberg angeschlagen. Und was er damit gemacht hat, für viele Menschen ist, er hat einen Stöpsel gezogen. Und er hat gesagt, okay, was wir hier machen ist, wir wischen die ganze Zeit den Boden auf und ständig kommt diese Sünde, die uns überwältigt und überläuft und wir sind ständig damit beschäftigt, also die Sünde hier aufzuwischen und wir haben verschiedene Dinge, wie wir das tun, indem wir Ablasszahlungen machen, indem wir Aufträge von einem Priester bekommen, um so und so viel Rosenkränze zu beten oder Vaterunser zu sprechen, damit diese Sünde irgendwie, das Problem der Sünde gelöst wird. Und ich sage, nein, das ist nicht, was wir machen müssen. Wir müssen den Stöpsel ziehen. Wir müssen verstehen, dass Gott Sünde vergibt, dass diese Sünde weggeht und dass wir müssen zum Kern der Sache vordringen, nämlich zur Vergebung der Sünden und verstehen, dass wir die Vergebung der Sünden haben in unserem Leben und auch vielleicht versuchen, den Wasserhahn zuzudrehen, so gut wir können, damit nicht ständig neue Sachen nachkommen. In Epheser Kapitel 2 schreibt Paulus, Epheser Kapitel 2, Vers 1, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden des Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Ein Teil der Botschaft der Bibel ist, du bist tot in deinen Sünden. Wegen deiner Sünde bist du geistig getrennt von Gott. Als Oliver anfing zu predigen am letzten Sonntag, dachte ich so, wow, mach mal langsam. Ja, er fing so an mit, es gibt so, also wir sündigen, deswegen sind wir getrennt von Gott und wir gehen in die Hölle und so weiter. Ich dachte so, hey, das ist das Sommerfest, entspann dich. Ich habe meine Freunde mitgebracht, die machen mal langsam, ja. Aber es stimmt, um Gnade zu verstehen, muss man auch erstmal verstehen, was davor passiert. Und was danach kam, natürlich umso besser und wertvoller. Dieses Bild von dem Geigenspieler, der, was sie tatsächlich gemacht haben und wie er dort dieses unglaublich tolle Geigenstück spielt und tausende von Leute vorbeilaufen, dass Jesus eigentlich genauso ist. Er ist ständig verfügbar, er ist die ganze Zeit da. Die Frage ist, gucken wir wirklich nach und sehen auf ihn. Aber der erste Teil der Botschaft war doch ein bisschen finster. Nun, Gnade ist ein wichtiges, wertvolles Thema, das zentrale Thema der Bibel, aber kleine Preisfrage. Wie oft hat Jesus in seinen Predigten das Wort Gnade benutzt? Wie oft? Schätzungen, vielleicht 10-mal, 20-mal, 100-mal. Eigentlich muss es doch überall sein. Jesus dreht sich doch nur um Gnade. 0. Niemals. Das Wort Gnade kam nach den Berichten der vier Evangelien nicht aus dem Mund von Jesus. Faszinierend, oder? Kaum zu glauben. Hat Jesus über das Gericht gepredigt? Ja. Über das jüngste Gericht hat Jesus gepredigt. Jesus hat auch über die Hölle gesprochen. Das war nicht das einzige Thema, aber es war auch Thema. Nun, das Wort Gnade kommt in den Evangelien vor, aber bloß 1, 2, 3 Mal im Zusammenhang, dass Johannes zum Beispiel sagt, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit war. So, Jesus war Gnade, Jesus hat Gnade gelebt, Jesus hat Gnade repräsentiert, wie er mit Menschen umgegangen, wie er sich verhalten hat, wie er über Menschen gedacht hat, auch wenn er das Wort nicht benutzt hat. Und am Ende hat er Gnade, also vorgelebt, indem er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und später hat Paulus dann gesagt, okay, lass uns mal genau das angucken. Das ist Gnade, das ist so wertvoll, was Jesus da gemacht hat. Aber faszinierend, dass Jesus das Wort nie benutzt hat, oder? Du bist tot in deinen Sünden. Ein Mann ist schwer krank, geht zum Arzt und sagt, hey, bitte sagen Sie mir wirklich, was mit mir los ist. Ich möchte die Wahrheit über mein Leben wissen. Der Arzt macht verschiedene Untersuchungen. Am nächsten Tag hat er einen Termin mit dem Mann und sagt, okay, ich sage Ihnen die Wahrheit, ich sage Ihnen, wie es ist. Es gibt eine schlechte Nachricht und es gibt eine ganz schlechte Nachricht. Was wollen Sie zuerst hören? Okay, zuerst die schlechte Nachricht. Okay, die schlechte Nachricht ist, Sie werden innerhalb von 24 Stunden sterben. Okay. Das ist die schlechte Nachricht? Was ist die ganz schlechte Nachricht? Ich hätte es Ihnen gestern schon sagen können. So. Ja, okay, ein bisschen Humor hier, ein bisschen schwarz, ich weiß. Aber die Botschaft der Bibel ist, einerseits, du bist tot in deinen Sünden, du wirst geistig sterben, getrennt von Gott sein und die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen, sondern getrennt von Gott, ohne Vergebung der Sünden. Das ist, wovon Paulus hier spricht, ihr wart tot durch eure Übertretungen, Sünden, und wir sind alle früher darin gewandelt, sagt er. Er sagt, ihr wart Kinder des Zorns von Natur, wie auch alle anderen. Aber Gott, es ist gut, dass es nie an der Stelle aufhört, ne? Wäre nicht so toll, wenn das an der Stelle die Botschaft der Bibel enden würde. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Gott hat verschiedene Eigenschaften und verschiedene sind hier benannt. Zorn ist eine Eigenschaft Gottes, über die auch in der Bibel geredet wird. Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit ist eine Eigenschaft Gottes, die auch in der Bibel beschrieben wird. Und ohne diese Eigenschaften zu verstehen, es ist schwer, die andere Seite zu verstehen. Aber die andere Seite, und ich stelle mir das so vor wie so Diskussionen zwischen verschiedenen Eigenschaften Gottes im Himmel, ja? Das ist einerseits diese eigengenannten Eigenschaften. Auf der anderen Seite sagt ihr eben hier, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Gottes Eigenschaft ist Barmherzigkeit. Hat uns in seiner großen Liebe, eine der Eigenschaften Gottes ist Gottes große Liebe, auf der anderen Seite. Und diese Eigenschaften scheinen beim Konflikt zueinander. So, der Zorn sagt, Mann, ich habe diese Menschen geschaffen nach meinem Bilde und das ist das Ergebnis? Das ist, was sie mit ihrer Freiheit machen, wirklich? Das Gericht sagt, okay, eigentlich ist es einfach, wir haben ein Gesetz und gerecht ist es, dass eine Sünde eine Konsequenz hat und deshalb muss eine angemessene Strafe erfolgen. Sonst, wie Oliver erzählt hat mit diesem kleinen Jungen dort bei ihm in der Schule, sagt er so, passiert ja eh nichts. Also gibt es keinen Grund, mich zu ändern. Keinen Grund, Sünde ernst zu nehmen. So. Und auf der anderen Seite sagt die Liebe, hey, nein, also ich liebe dich, ich möchte nicht, dass sie getrennt von mir sind. Ich möchte, also dass sie blühen können, dass sie wachsen können. Ich möchte das Gute für sie, dass sie sich weiterentwickeln. Ich habe Hoffnung für sie. Die Barmherzigkeit sagt, nein, ich möchte mich ihrer erbarmen. Und diese Eigenschaften Gottes scheinen im Konflikt zueinander zu stehen. und werden vereint durch eine weitere Eigenschaft Gottes. Und das ist Gnade. Das ist die Gnade, die diese scheinbar gegensätzlichen Eigenschaften vereint und zusammenbringt. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig die Fenster übrigens aufmachen. Ich weiß, das ist hier so tropische Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Also wenn ihr ein bisschen Durchzug haben wollt, fühlt euch frei, auch das zu machen. Gott hat uns aus Gnade errettet. Eine Frau in Südamerika fährt mit dem Auto zu einer Familienfeier. Eine lange Strecke, sie hat es ein bisschen eilig, sie möchte pünktlich da sein, sie freut sich auf die Gemeinschaft mit ihren Freunden und Verwandten, die sie zum Teil lange Zeit nicht gesehen hat. Sie fährt durch ein Dorf, da darf man nur 50 fahren, sie fährt mit 85 Stundenkilometern hindurch. Südamerikanisches Temperament, yeah, let's go. Fährt sie da durch und wird von der Polizei angehalten. Der Polizist sagt, okay, was machen Sie hier? Sie fahren mit 85. Sie sagt, ah, tut mir leid, ich bin auf dieser Feier, ich freue mich so drauf und ich freue mich drauf, die Verwandtschaft zu sehen. Und der Polizist sagt, okay, das ist schön für Sie, aber Sie sind mit 85 Stundenkilometer durch unser Dorf gefahren. Sie haben die Kinder, die hier spielen, gefährdet. Es war sehr unvernünftig. Das Gesetz sagt, es gibt hier eine Strafe für sowas. Die Frau sagt, okay, ich bin bereit, die Strafe zu bezahlen. Was ist die Strafe? 20.000 Pesos, 100 Euro. Sagt, ah, das ist ein Monatseinkommen für mich, das habe ich gar nicht dabei und ich kann es auch nicht, ich will es bezahlen, aber im Moment kann ich es nicht. Und er sagt, okay, die Regel in unserem Dorf ist und nach unserem Gesetz ist, dass sie alternativ auch 2 Tage ins Gefängnis gehen können, um zu lernen, dass 85 Kilometer pro Stunde einfach zu schnell sind für unser Dorf. Die Frau sagt, ah, nein, also dann verpasse ich die ganze Feier und ich will die ganze Verwandtschaft nicht sehen und ich kann keine Gemeinschaft mit ihnen haben. Ich habe mir das ganze Jahr drauf gefreut. Gibt's nicht eine andere Lösung? Sagt, das ist, was das Gesetz sagt. Und wenn Sie wollen, können wir zum Richter gehen, aber der wird dann eine Entscheidung treffen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass das ist, was das Gesetz sagt. Und Sie gehen zum Richter, kurz anberaumt, versuchen das Problem zu lösen. Der Richter sagt, unser Gesetz sagt, dass Sie 20.000 Pesos bezahlen. Oder 2 Tage im Gefängnis verbringen. Was wollen Sie haben? Sagt, ich kann es nicht bezahlen. Aber ich kann auch nicht 2 Tage hier bleiben. Was soll ich machen? Richter sagt, das ist, was das Gesetz sagt. Das ist also alles, was ich Ihnen sagen kann. Die Frau ist traurig und Richter sieht das. Und er schiebt seinen Stuhl zurück. Er steht auf. Er öffnet seine Robe, legt seine Richterrobe ab. Geht ans andere Ende des Raums, zieht seine Jacke an, die er in seiner Freizeit trägt, holt aus seiner Jacke sein Portemonnaie, macht es auf, legt 100 Euro auf den Tisch, steckt sein Portemonnaie zurück, geht zurück zum Ende des Raums, hängt seine Jacke auf, geht wieder auf den Richterstuhl, zieht seine Robe wieder an, verschließt sie, setzt sich wieder hin und sagt, liebe Frau, Sie müssen entweder 2 Tage im Gefängnis verbringen oder 100 Euro bezahlen. Aber ich sehe ja, da liegen ja 100 Euro. Jemand hat 100 Euro bezahlt. Ist doch fantastisch. Bringen Sie die 100 Euro hierher und Sie können weiterfahren. Und das ist, was Jesus gemacht hat, was Gott gemacht hat. Er hat seinen himmlischen Mantel ausgezogen, der Mantel der Perfektion und Vollkommenheit, ist den Menschen gleich geworden, sagt Paulus, in der Erscheinung nach als Mensch erkannt, hat den Preis bezahlt, und hat sich dann auf den Thron gesetzt und Gerechtigkeit und seine Liebe sind in Form von Gnade zusammengekommen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit in den kommenden Zeiten er zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Er sagt, wir sind gerettet aus Gnade. Wir haben es nicht verdient. Wir empfangen so viel Gnade in unserem Leben. Und es kommt immer darauf an, wie du Gnade betrachtest. Ich würde mal unterscheiden zwischen allgemeiner Gnade und rettender Gnade. Allgemeine Gnade ist, dass alle Menschen, egal ob sie Christen sind oder nicht Christen sind, egal ob sie Gott kennen oder nicht kennen, egal ob sie Gott lieben oder nicht lieben, egal ob sie sich für Gott interessieren oder nicht interessieren, trotzdem total viel Gutes bekommen. Wir dürfen in Gottes Schöpfung leben. Viele von euch fahren in den Ferien aus Berlin raus, um in der Natur zu sein, sich zu freuen an der Natur, wandern zu gehen, spazieren zu gehen, am Strand zu liegen, all diese Dinge zu genießen. Und ihr genießt sie, egal ob ihr Christen seid oder nicht. Es ist ein Geschenk, Gottes Gnade leben zu können. Dass wir beruflich erfolgreich sind oder vielleicht gute Beziehungen haben oder so, ist Gottes Gnade. Es ist nicht, dass er das verspricht, dass man das dann bekommt, wenn man Christ wird. Christen wie Nicht-Christen erleben sowas. Es ist Gottes Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes. Die Tatsache, dass du einen Tag leben darfst und morgen noch einen Tag leben darfst und vielleicht übermorgen auch noch, ist Gottes Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes. Und auf der anderen Seite gibt es Gottes rettende Gnade. Das, was wir gerade auch bei der Taufe gesehen haben. Jemand bekommt aus Gnade nicht die Strafe, die er verdient, die Gottes Gerechtigkeit oder Gottes Zorn erwarten würde, sondern Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit wird vereint durch die Gnade, durch die Vergebung der Sünden, indem der Richter selbst den Preis bezahlt hat. Und das ist ein Geschenk. Und er sagt, er hat uns mit eingesetzt im Himmel in Christus, damit in den kommenden Zeiten er zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Er spricht das über die Zeit, wo wir nicht mehr auf der Erde sein werden, sondern tatsächlich dann bei Gott sein werden. Und wie das genau sein wird, wird in unterschiedlichen Arten und Weisen versucht, in menschlichen Worten zu beschreiben. Man kann es nur erahnen, an so Hinweisen, wie zum Beispiel, dass im Himmel wird es keine Finsternis mehr geben, keine Nacht mehr. Es wird nur noch Tag sein. Wir werden nur noch dastehen und Gott sehen und Gottes Herrlichkeit und Gottes Wunder sehen. Und wir werden uns irgendwo an der Goldpromenade, Kreuzung, Diamantstraße treffen und begegnen und sagen, wow, hast du das gesehen? Oh, schau mal, oh, wow, schau mal hier. Gott überall. Es hört überhaupt nicht mehr auf. Und das ist ein Geschenk Gottes Gnade, dass wir diese Hoffnung haben, das zu erleben und bei Gott zu sein. Beziehung zu haben, wo es keinen Streit mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keine Tränen mehr gibt. Sondern nur noch Vertrautheit. Und Liebe und keine Missverständnisse und all diese Dinge, die hier uns auf der Erde immer wieder das Leben schwer machen. Aber er sagt es, wir erhalten das in Christus, wegen Christus, damit sich nicht jemand rühme. Wir können nicht rumlaufen und sagen, oh, ich habe es erreicht. Schau mal, was ich geschafft habe. Einer meiner Cousins hat eine sehr hohe verantwortungsvolle Position in einem der größten Verlage in Deutschland, der in München ansässig ist. Und von seinem Chef hat er 2 Dauerkarten für die Allianz Arena bekommen. So, beim FC Bayern kann er jedes zweite Woche beim Heimspiel eine Person mitbringen und dort auf der VIP-Tribüne sitzen. Ich meine, das ist mein Traum. Ich komme aus München. Ja, also wenn du in München aufgewachsen bist, hey, das ist so kurz nach Himmel, also aber nicht viel weit entfernt davon. Und manchmal nimmt er Geschäftspartner mit, aber wenn kein Geschäftspartner ist, den er mitnimmt, dann kann er seine Frau mitnehmen oder seinen Freund mitnehmen und einfach mal mitkommen und dort sein. Und wenn du dieser Freunde bist, dann fühlst du dich sehr besonders, weil du fährst mit dem Auto nicht im Stau an dem Parkplatz, musst warten. Nein, du fährst direkt in die Tiefgarage unter der Allianz Arena, in den VIP-Bereich, du steigst in den VIP-Aufzug, du fährst nach oben in die VIP-Etage, wirst empfangen mit einem 4-Gänge-Menü vor dem Spiel, bestes Essen von den besten Köchen. Dann sitzt du da auf der Ehrentribüne neben Uli Hoeneß und anderen Leuten, für die manche Leute es dann toll ist, neben ihnen zu sitzen. Und du schaust aus bester Position das Spiel an. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann steigst du wieder in deinen VIP-Aufzug, fährst in die VIP-Garage und bist auf halbem Weg nach Hause, bevor die anderen überhaupt bei ihrem Auto angekommen sind. Nun, solltest du jemals in den Genuss kommen, dann mit ihm dahin zu fahren und alle diese Dinge zu erleben, Würdest du jemals auf die Idee kommen, sagen, haha, ich bin ein VIP und mir, also es ist, ich habe es verdient, dass ich in die VIP-Garage fahre und dass wir den Aufzug fahren, dass wir das tolle Essen haben, dass ich mit all diesen Größen hier sitzen darf. Du wirst nie sagen, hey, ich habe es verdient. Du wirst sagen, nee, wegen meinem Freund hier darf ich das alles erleben. Und ich freue mich einfach darüber. Ich bin dankbar dafür. Und so ist es mit Jesus. Wir dürfen so viele Dinge erleben und ererben wegen Jesus. Wegen Jesus. Und er sagt, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Geht doch mal zu, es war nicht, weil ihr so toll wart und weil ihr so viele tolle Sachen gemacht habt. Deshalb habt ihr die Gnade verdient. Nein, damit sich nicht jemand rühme. Wir brauchen uns nicht rühmen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So, jetzt kommt das ganze Thema Werke nochmal hier rein. Er sagt, wir sind nicht wegen unserer Werke gerettet, aber am Ende wäre es doch passend, wenn wir auch gute Werke tun. Warum? Wir sind geschaffen zu guten Werken in Christus Jesus. Und Jesus hat verschiedene Dinge vorbereitet, wo er sagt, Mensch, das habe ich euch für euch vorbereitet, das ist, was ihr tun könnt für mich. Das ist, was ihr an guten Dingen hier auf der Erde tun könnt. Ich habe das vorbereitet und ihr mögt bitte darin wandeln. Es gibt diesen einen Western, habe ich mal als Kind gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr Western mochtet. Die anderen wissen Western, was ist das? Das sind so alte Filme für die junge Generation in Schwarz-Weiß mit Cowboys und Indianern. Ja, und manche, die schwarz-weiß waren und dann koloriert wurden. Ich glaube, das war einer von diesen Filmen von 1959 mit Gary Cooper. Und Gary Cooper, der Film heißt Der Galgenbaum. Der Galgenbaum. Und Gary Cooper ist ein Arzt und er kommt aus verschiedenen Gründen in ein neues Dorf und macht dort eine Arztpraxis aus und verliebt sich dann in Maria Schell, so für diejenigen, die sie kennen, und es entwickelt sich eine schöne Liebesgeschichte, aber eine kleine Teilhandlung ist, dass es diesen Galgenbaum gibt, wo Leute gehängt werden. Und dann ist ein junger Mann, der hat etwas verbrochen und er soll gehängt werden. Und Gary Cooper setzt sich für ihn ein und überzeugt die Leute, ihn nicht zu hängen, dass noch was Gutes aus ihm werden kann, und tatsächlich, sie hängen ihn nicht. Und dieser junge Mann fragt ihn und sagt, hey, was kann ich für dich tun? Und er sagt, Gary Cooper sagt zu ihm so, du kannst mein Assistent sein. Für die Zeit, die du gewonnen hast, dadurch, dass ich dir das Leben gerettet habe. Und tatsächlich, er wird sein Assistent für den Rest seines Lebens. Die beiden tun tolle Sachen. Und so ist das mit Jesus. Jesus hat dich vor dem Galgen gerettet. Und du hast Zeit gewonnen, hier auf der Erde und in der Ewigkeit. Und das Natürlichste ist doch, dass wir auf der Erde einfach unser Bestes geben. Für Gott, für Jesus und einen Teil von dem zurückgeben, was er uns geschenkt hat, und dann die Ewigkeit mit ihm genießen. Martin Luther hat vor 500 Jahren diesen Stöpsel gezogen, zumindest intellektuell greifbar gemacht, was die Bibel lehrt, was Jesus gelehrt hat und was oder getan hat und was Paulus gelehrt hat über das, was Jesus getan hat. Nämlich Gnade. Das Gnade, dass wir aus Gnade gerettet sind, dass wir nicht aus unseren Werken gerettet sind, aber dass wir zu guten Werken gerettet sind. Sollen wir Gnade verstehen, dass wir natürlich anderen Menschen helfen, anderen davon erzählen. Eine Frau lebt mit ihrer Tochter zusammen. Letzte Geschichte. Dann bin ich mit der Einleitung fertig. Nein. Eine Frau lebt mit ihrer Tochter zusammen und sie freut sich, ihre Tochter aufwachsen zu sehen und sie, also zu sehen, dass sie das Leben genießt, dass sie sich am Leben freut. Aber irgendwann fragt die Mutter ihre Tochter, sagt, sag mal, ist ein bisschen komisch, weil du lädst nie Freunde zu uns nach Hause ein. Und es verwirrt mich irgendwie, weil ich würde mich freuen, auch deine Freunde kennenzulernen, und wenn du mir mal deine Freunde vorstellen würdest. Und auch ist irgendwie komisch, weil ich bekomme immer nur, im Nachhinein durch Eltern mit, dass ihr in der Schule Aufführungen hattet oder irgendeine Feier hattet mit der Schule. Und auch dazu lädst du mich nicht ein und ich kriege das mir im Nachhinein mit. Woran liegt das? Was ist los? Und die Tochter sagt, Mensch, ganz ehrlich, es wäre echt unangenehm und peinlich, aber irgendwie, du hast diese große Narbe im Gesicht hier. Und irgendwie habe ich irgendwie Angst, meine Freunde zu einzuladen, dass sie dann komisch irgendwie über uns denken oder wenn ich dich da mitbringen würde zu der Feier, dass die Leute uns komisch angucken und irgendwie ist es mir peinlich. So, darum lade ich niemanden ein und lade dich nicht zu den anderen ein. Und dann setzt sich die Mutter mit ihrer Tochter hin und sagt, okay, lass uns reden. Ich erzähle dir, wie ich zu dieser Narbe gekommen bin. Als du klein warst, du kannst dich nicht mehr daran erinnern, habe ich die Wäsche in unserem Haus vor unserem Haus aufgehängt und habe mich umgesehen und sah Rauch aus den obersten Etagen kommen. Ich habe festgestellt, dass das Haus in Brand stand. Und ich bin ins Haus gegangen, nach oben. Und die Leute haben gesagt, ich soll nicht reingehen, aber ich habe es trotzdem gemacht und habe dich aus der Wiege gerissen und an den Flammen vorbeigetragen. Und während wir runtergegangen sind, ist ein Balken von der Decke gebrochen und mir ins Gesicht geschlagen. Und ich bin irgendwie taumelnd hier rausgekommen. Und wir haben es beide überlebt. Aber das ist der Grund, warum ich diese Narbe im Gesicht habe. Und die Tochter und die Mutter nehmen sich in den Arm. Und ab dem Zeitpunkt hatte die Tochter überhaupt keine Probleme und Hemmungen mehr, Freunde nach Hause einzuladen oder irgendwie sie ihre Mutter mitzubringen, weil für sie war ihre Mutter plötzlich eine Heldin. Sie hat verstanden, was sie für sie getan hat. Warum fällt es uns so schwer, den Menschen auf unserer Arbeit über Gott zu erzählen? Oder über Jesus mal was zu erzählen? Irgendwie das Gespräch zu suchen, dafür zu beten, zu sagen, Mensch, Gott, hilf mir. Warum fällt es uns so schwer, Leute zum Gottesdienst einzuladen? Oder sonst nach Hause? Ich glaube, wenn wir uns zu Herzen nehmen, was Jesus für uns getan hat, dass er derjenige mit dieser Narbe ist, der für uns alles getan hat, dass wir gerettet werden können, dann wird es uns nicht so schwer fallen, Leute einzuladen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen über diesen Gott, der so großartige Dinge getan hat und immer noch tut. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Paulus sagt, es ist möglich, mehr zu tun, als bloß den Boden aufzuwischen. Es ist möglich, den Stöpsel zu ziehen, die Vergebung der Sünden zu erhalten und was immer da ist an Sünden oder noch an Sünden nachkommt, fließt ab und macht nicht mehr unser Leben voll, belastet nicht mehr unser Leben und wir sind nicht dabei, ständig dabei, etwas zu tun, um unsere Sünde wieder in Ordnung zu bringen. Und darüber hinaus können wir den Hahn auch zudrehen, so gut wir können, dass nicht noch mehr Sünde nachkommt die ganze Zeit. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen.